Ich grüße euch zu diesem Gottesdienst mit dem Wochenspruch für die kommende Woche. Eine Aufforderung an uns aus Jesaja 40. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. An Informationen haben wir nichts total Aktuelles. Wir haben gestern Abend kurzfristig mit dem Vorstand per Videokonferenz getagt. Wir warten jetzt erstmal ab, was die Verantwortlichen entscheiden und was sich daraus ergibt. Und wenn es soweit ist, dass irgendwas sich verändert, dann bekommt ihr Informationen. Was wir euch gerne weitergeben möchten, ist ein ganz kurzer Bericht von der Klausurtagung, die der Vorstand letzte Woche hier abgehalten hat. Und der Markus wird uns davon berichten.
Ja, wir waren letztes Wochenende hier, das ganze Wochenende zusammen, um nachzudenken über Gemeindeentwicklung, den neuen Vorstand aufzustellen und haben schwerpunktmäßig uns befasst mit Epheser 4 über die Gaben und Ämter und haben daraus dann eben auch versucht, entsprechend was für uns zu entwickeln. Wir sind zu einer Aufgabenteilung im Vorstand gekommen und hat zumindest keiner gesagt, dass er unzufrieden ist mit dem Ergebnis. Nee, wir sind eigentlich sehr positiv aus dem Wochenende raus und wir werden das so nach und nach dann diese kleinen Sachen, was wir jetzt aktuell angehen wollten, dann mitbekommen. Da kommt die eine oder andere Anfrage, ein paar bauliche Dinge, wo wir gesagt haben, die sind jetzt dringend zu machen, ein paar, dann Thema Gemeindeentwicklung insgesamt, wo gehen wir eigentlich hin als LKG Varatal und natürlich auch, wie stellen wir uns inhaltlich auf, wo sind da Stellschrauben, wo wir dran arbeiten sollten, müssen, dürfen. Ja, das war so der Schwerpunkt.
Vater im Himmel, wir danken dir für den heutigen Gottesdienst. Danke für jeden kleinen Funken Hoffnung, den wir in dieser Adventszeit sehen und erleben. Danke für die Geburtstagskinder der vergangenen Woche, Lilly und Miriam. Bitte segne sie im nächsten Jahr. Und danke für alle bisherige Bewahrung unserer Gemeinde. Wir bitten dich für Menschen, die sich durch die aktuelle Pandemie bedroht fühlen. Du kannst ihnen ein Licht sein und Hoffnung geben. Zeige uns Möglichkeiten von dir und dieser Hoffnung, die wir durch den Glauben an dich erleben können, weiterzusagen. Herr Jesus, du hast uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Geist brauchen wir immer und bei allem, jetzt aber ganz besonders. Bitte erfülle uns mit deinem Geist, Herr, dem Geist der Kraft. Mache deine Nachfolger, mache die Christen weltweit zu einer Kraftquelle, aus der auch Menschen schöpfen können, die dich nicht kennen. Erfülle uns mit deinem Geist, Herr, dem Geist der Liebe. Hilf uns, die zu lieben, die verzagt sind und voller Angst, die sich alleine fühlen oder isoliert sind. Bitte hilf und zeige uns, wie wir lieben können mit der gerade notwendigen körperlichen Distanz. Erfülle uns mit deinem Geist, Herr, dem Geist der Besonnenheit. Hilf uns, ruhig zu werden mitten in der Angst. Schenke uns Gelassenheit, das rechte Maß in all den Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, und allen Verantwortlichen die rechte Weisheit bei all den Entscheidungen. Hilf, dass wir nicht irgendwas tun, sondern das Richtige und Notwendige. Erfülle uns mit deinem Geist, Herr, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir wollen uns dir anvertrauen und uns von dir leiten lassen. Amen.
Thank you.
Gottes Volk war schwer bedrängt in alter Zeit, unter Druck beherrscht von Ungerechtigkeit. Als es fast verzagte in der Dunkelheit, da war er nicht weit. Emmanuel, Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich. Gottes Boten jubeln, bald ist es soweit. Gott ist auf dem Weg zu uns, macht euch bereit. Gerade dort, wo unsere Not zum Himmel schreit, da ist er nicht weit. Nicht im Stich. Emmanuel, Gott kommt zur Welt, sanftmütig zeigt er sich. Gottes Kinder bleiben nicht verschont vom Leid, kennen schwere Stunden, Angst und Einsamkeit. Doch sie wissen überall und jederzeit, Gott ist niemals weit. Emmanuel, Gott ist mit uns, er lässt uns nicht im Stich.
Uns soll man als Diener von Christus betrachten und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Verwaltern verlangt man vor allem, dass sie zuverlässig sind. Aber was mich betrifft, ist es egal, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja nicht einmal selbst. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Verurteilt also nichts vor der vor Gott bestimmten Zeit. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Was ist ein treuer Haushalter? Wie es in Vers 2 heißt, hier heißt es zuverlässig, treu. Er arbeitet im Sinne von dem, der ihn anstellt, für den er arbeitet. Wirtschaftet nicht in die eigene Tasche, sieht sich in der Verantwortung gegenüber dem, der ihn bezahlt und ist jederzeit verlässlich. Wenn Paulus hier vom treuen Haushalter spricht, von wem redet er? In Vers 6 und in den Versen vorher vor allem von sich und von Apollos. Um die zwei geht es nämlich vorrangig in dem ganzen Text. Das habe ich auf mich bezogen, Brüder, und auf Apollos, schreibt er. Im Großteil des Korintherbriefs geht es ja darum, geht es um Streit und Zank. Wer hat Recht? Wer ist der Größte? Wer ist der Schönste? Wer ist der Wichtigste in der Gemeinde? Müssen wir jetzt so oder so taufen? Singen wir diese oder jene Lieder? Ist das, was derjenige, der da denkt, in dem Sinne, wie ich Glauben verstehe? Ich, mein Verständnis. Es ist ein längerer Abschnitt, eigentlich sind es zwei komplette Kapitel, die man lesen müsste, Kapitel 3 und 4. Und der Paulus, der schont die Korinther nicht. Der geht ganz schön, spricht ganz schön deutliche Worte. Es wird zum Beispiel klar, im Anfang von Kapitel 3, ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr es nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid immer noch vom Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie normale, also wie andere Menschen, wie Menschen in der Welt benehmt. Kein Haar besser. Mein Verständnis, mein Glaube, meine Lehre. Ich glaube, wie Paulus gelehrt hat. Ich glaube, wie Apollos gelehrt hat. Ich glaube, ich bin überzeugt wie Adolf Schlatter und wie Fritz Rieniger. Ich glaube, wie Michael Diener oder wie Ulrich Parzani. Solange das mein oder irgendeine Person im Mittelpunkt steht und nicht Jesus Christus selbst, gilt dieses Pauluswort. Winrich Schäffbuch, der beschreibt von einer großen Tagung, das muss sowas gewesen sein wie die Lausanner Missionskonferenz oder irgendwas so richtig Großes, sagt, das war ein Wahnsinnsstreit. Ja, das sind ja die Afrikaner, die Asiaten, Südamerikaner, die Europäer und alle. Und jeder hat so seine Interessen, sein Verständnis und es ist ein wahnsinniges Geschiebe. Man konnte sich nicht einigen. Und dann beschreibt er, ist ein bekannter Missionar, er nennt leider den Namen nicht, aufgestanden und gesagt, Brüder, lasst uns nicht auf uns sehen, sondern auf Jesus. Und als denen klar geworden ist, wie sehr sie in ihren eigenen Interessen verharren und in ihrem eigenen Denken gefangen sind, ab da hat sich das aufgelöst. Und man ist dann so, konnte sich dann einigen. Der Keith Warrington schreibt in seiner Lebensgeschichte bei der Gründung von Jugend mit einer Mission, finde ich ganz spannend. Die haben am Anfang, weiß nicht, ob sie es heute noch so machen, aber in den ersten Jahren, wenn sie eine Leitungskonferenz hatten, haben sie nicht groß diskutiert, haben gesagt, wir haben das Thema auf dem Tisch, jetzt geht jeder ins Gebet in der Runde und wir beten so lange, bis der Geist Einmütigkeit schenkt, bis jeder quasi im Kopf die gleiche Idee hat. Finde ich eine hochspannende Herangehensweise. Wie gesagt, das wäre spannend nachzufragen, ob sie das heute immer noch so machen bei Jugend mit einer Mission. Aber das ist im Grunde genommen natürlich das, was geistliche Menschen auszeichnet, in Abhängigkeit vom Heiligen Geist und von Jesus Christus zu leben, zu denken und zu handeln. Damals entbrannte der Streit in Korinth, wer nun exakt die richtige Botschaft oder den richtigen Lebensstil von den beiden hat. Schwerpunkt, wie gesagt, Paulus oder Apollos, ja, oder vielleicht doch der Petrus. Ja, also der gefühlte Oberapostel. Auf wen ist dieses uns heute übertragbar, das am Anfang des Textes steht? Auf die Leiter in der Gemeinde oder auf uns alle? Ich denke, im neutestamentlichen Sinn sind wir alle Haushalter und Diener Christi, also alle die sich bewusst in die Nachfolge Jesu haben rufen lassen. Ja, also ihr Leben Jesus gegeben haben. ihm die Herrschaft über ihr Leben anvertraut haben und sagen, ja, ich will mich von dir führen und leiden lassen und mein Leben mit dir gestalten. Da würde ich sagen, das sind die Verwalter, die Haushalter. Und der Paulus hat ja auch eine klare Vorstellung, was so ein treuer Haushalter, treuer Verwalter tut. Im Vers 1, er bewahrt die Geheimnisse Gottes. Dazu gibt es jetzt natürlich je nach Kirche verschiedene Vorstellungen, was darunter zu verstehen ist. Also in den großen Kirchen wird ja als die Geheimnisse des Glaubens werden so in Sakramente verpackt. In der evangelischen Kirche haben wir da Taufe und Abendmahl, in der thüringischen Abendmahlsliturgie kommt es zum Beispiel vor, Geheimnis des Glaubens. Ja, in der katholischen Kirche sind es dann noch mehr. Und die Geheimnisse werden verwaltet, so wird es offiziell auch benannt, von Geweihten, Pfarrern, Predigern, Priestern und so weiter. Wenn ich es nicht als Sakrament betrachte, dann ist das Geheimnis erstmal der Weg der Erlösung. Das würde ich als das Geheimnis des Glaubens bezeichnen, weil dieses Geheimnis, dieser Weg erschließt sich für den normalen Menschen nicht so ohne weiteres. So nicht von ganz allein. Bewahrer heißt dann, die inhaltlichen Grundlagen des Evangeliums zu bewahren. Es findet sich zuerst in den großen Festen, wo wir ja jetzt gerade in die Linie einsteigen. Weihnachten, wo Gott Mensch wird, auf diese Erde kommt. Karfreitag, wo ins Reich der Toten steigt. Und Ostern, wo er aufersteht, den Tod besiegt. Und dann eigentlich an Himmelfahrt, wo er die Erde verlässt. Und an Pfingsten, wo er uns den Tröster schickt. Das ist so die Hauptlinie des Weges der Erlösung, den Gott beschreitet. Und dann gibt es aber ja noch ein Mehr, ein tieferes Verständnis. Zum Beispiel, wie gehen wir geistlich miteinander um? Wie tragen wir Glaube und Liebe weiter? Wie sagen wir es weiter? Wie bringen wir es weiter, sodass es glaubhaft und ansteckend wird? Was bedeutet wahre Liebe im Glauben, wenn es mal knallt? Und so weiter. Dabei ist es aber doch so, dass nicht immer jeder alles versteht und nicht jeder immer alles gleich versteht. Ich finde es ganz spannend, Jesus bringt gerade zu diesem Thema mehrere Gleichnisse oder ein Gleichnis, das verschieden überliefert ist, ist egal. Zum Beispiel ist mir eben eingefallen, ganz klassisch, die anvertrauten Pfunde. Ein Fürst geht her, sagt, Leute, ich gehe längere Zeit weg. Ich gebe euch, meinen Verwaltern, Anteile an meinem Hab und Gut, dass ihr das verwaltet. Und er gibt dem einen 10, sagt, mach was draus, verwaltet es gut. Und derjenige, der legt sich ja richtig ins Zeug, arbeitet richtig damit und die Bibel sagt, und nach einiger Zeit hat er das Ganze verdoppelt aus 10. Mach nochmal 10. Und auch der mit 5, der legt sich richtig ins Zeug, arbeitet, tut richtig was dafür und auch er verdoppelt das, was ihm anvertraut ist. Und der von dem Dritten wird erzählt, das ist so ein Ängstlicher, sagt, ach, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, ob ich das kann, vielleicht mache ich was falsch und dann ist vielleicht am Schluss weniger da, als ich bekommen habe. Und er vergräbt seinen Anteil. Und wie es kommen muss, sagt der Fürst, als er zurückkommt, wenn es wenigstens auf die Bank gebracht hättest. Ja? Auch wenn es nicht viel Zinsen gibt. Aber gar nichts mit tun, das war nicht richtig. Das war faul. untreu. Der Punkt ist es, auf was ich raus will, ist, du musst als Verwalter nicht alles verstanden haben. Vielleicht ist dir viel anvertraut. Du lange im Glauben lebst, viel verstanden, viel nachgedacht hast, viele Talente und Möglichkeiten hast. Damit ist aber auch eine große Verantwortung verbunden. Geheimnis des Glaubens verwalten ist nicht, es in eine Akte zu legen und in den Schrank zu stellen und wegzuschließen, sondern daran bleiben, mit daran zu arbeiten, versuchen, aus dem, was du verstanden hast, mehr zu machen und es weiterzugeben. Dazu haben wir es nämlich bekommen. Glaube und Erkenntnis ist nie Selbstzweck. Deshalb wären wir sonst wieder beim Ich vom Anfang. Was ich erkannt habe und was ich mitbekommen habe, ist immer dazu, es an andere weiterzusagen und weiterzugeben, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Aber vielleicht ist dir weniger anvertraut. Ja, 5 Punkte. Manches verstehen wir nicht oder haben es noch nicht verstanden. Aber trotzdem versuche mehr zu erkennen, trage es weiter und versuche es zu mehren. Vielleicht ist auch nur ganz wenig. Und dann ist es ganz wichtig, das Wenige nicht zu vergraben. Ach, ich bin es viel zu wenig. Sondern es versuchen, das, was damit möglich ist, daraus zu machen. Weil Gottes Wirken ist nicht von der Größe unserer Erkenntnis abhängig oder von der Größe unseres Gehirns. Im Gegenteil. Der Paulus auch im Kapitel vorher schreibt er genau zu diesem Thema, weil die Korinther da eben an dieser Front gekämpft haben. Niemand soll sich etwas vormachen. Wenn jemand von euch meint, in dieser Welt weise zu sein, muss er erst einmal verstehen, wie töricht er ist, damit er wirklich weise wird. Denn was diese Welt für weise hält, ist nichts als Dummheit vor Gott. So steht es auch in der Schrift, er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Schlauheit. Und der Herr kennt die Gedanken der Weisen und weiß, wie hohl sie sind. Es kommt nicht darauf an, was ich oder du im Glauben verstanden oder an Erkenntnis oder Wissen angehäuft haben, sondern es kommt darauf an, was ich daraus mache. Nochmal Winrich Schäffbuch, der schreibt da dazu, jeder wird gebraucht. Und eben zu dem einen, der sein Talent vergräbt, Drückeberger sollen sich nicht damit entschuldigen, dass sie nur kleine, einfache Leute sind. Weil Gott nicht so denkt. Dieses Denken ist ihm fremd. Gott denkt nicht von der Menge her, sondern von der Treue. Und gerade deswegen ist es so wichtig, und das ist dann der 3. Punkt hier in dem Text, andere nicht zu verurteilen. Wir reden von Haushaltern, wir reden von Christen, wir reden jetzt nicht von außerhalb der Gemeinde. Verurteilt also nichts vor der vor Gott bestimmten Zeit, wartet, bis der Herr kommt. Dass wir uns stützen, gegebenenfalls korrigieren, das ist hier nicht gemeint. Sondern im Gegenteil, das brauchen wir. Wir brauchen es auch mal, dass wir uns an einem Thema reiben. Was aber nicht geht, ist, dass wir das Werk anderer, die im Glauben handeln, verurteilen. Das steht uns nicht zu. Kürzlich sagte jemand zu mir, mir wurde oft genug gezeigt, dass ich den Ansprüchen nicht genüge. Aber ich lebe mein Christsein durch die Nächstenliebe. Da genügt anscheinend jemand nicht den Ansprüchen anderer. Nicht fromm genug oder sonst irgendwas. Lebt aber tätliche Nächstenliebe. Wer urteilt jetzt hier? Wie viele Pfunde, wie viele Anteile hat diese Person und was macht sie daraus? Und wer soll das darüber urteilen? Der Einzige, der darüber urteilen darf und kann, der überhaupt ein Verständnis dafür hat, ist Jesus selbst. Und das schreibt Paulus. Und dann die Zeit dafür, die ist dann, wenn er wiederkommt. Uns steht es überhaupt nicht zu. Uns unterstützen, ermahnen, diskutieren, ja, alles, aber nicht urteilen. Ich sage jetzt was, das trifft vielleicht den einen oder anderen auch. Ich sage es deswegen, weil das bei uns immer mal wieder fällt, dieses Wort. Ja, ein gläubiger Pfarrer. Es kommt immer mal wieder. Und wer beurteilt von uns das und mit welchem Recht? Was wir tun sollen und können, über Verständnis reden, über Glaubensverständnis, uns austauschen, auch versuchen, den anderen zu überzeugen, weil ich bin ja von dem, was ich verstanden habe, überzeugt. Das alles ja. Und das ist alles gut und wichtig, weil wir brauchen Korrektur und ich bin überzeugt, dass dadurch für der Leib Christi da ist. Aber Jesus weist uns ausdrücklich darauf hin, was auch hier Paulus macht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Und was ich noch deutlicher finde, mit welchem Maß ihr messt, mit dem sollt ihr gemessen werden. Die Messlatte, die wir anlegen an andere, die wird auch an uns gelegt. Es gibt dann eigentlich tolle Bibelstellen, mit denen man solche Sätze wunderbar aushebeln kann. Ja, auch bei Paulus, der natürliche Mensch weiß nichts vom Geist Gottes oder der geistliche Mensch beurteilt alles. Wer legt in der Gemeinde Jesu fest, wer der Geistliche ist und wer nicht? Ich mit meinem Verstand, dann bin ich wieder am Anfang. Das Traurige ist, es treten hier manchmal Mechanismen in Kraft, die dann den Leib Christi spalten und gespalten haben. 2000 Kirchengeschichte sprechen da ja für sich. Und das war hier das Problem in Korinth. Die hielten sich alle selber für wer weiß wie klug und gescheit. Und sie fangen an zu urteilen über Paulus und über Apollos. Ja, wie die den Glauben lehrten und lebten, bildeten Fanclubs und entzweiten sich. Und es widerspricht aber einem der ganz wesentlichen Geheimnisse des Glaubens, die Jesus gelehrt hat. Woran soll man die Jünger erkennen, seine Jünger? Dass sie untereinander Liebe üben. Wie gesagt, der Paulus mutet mit diesem Text und diesem ganzen Abschnitt, Kapitel 3 und 4, den Korinthern und auch uns, weil es uns überliefert ist, eine Menge zu. Und er haut da richtig rein. Und er ist sich dessen vollkommen bewusst. Deswegen schreibt er im Nachgang einen Satz, den ich euch auch mitgeben möchte. Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Ein treuer Haushalter, der verwaltet und bewahrt zuverlässig die Geheimnisse des Glaubens, auch wenn er nicht alles versteht. Und er trägt sie weiter. Dabei aber urteilt er nicht über andere Verwalter und Diener Christi. Amen.
Wir suchen deine Nähe, wir sehnen uns nach dir und spüren, doch wir sind nicht auf. unserer kleinen Welt. Wir wollen bei dir lernen, was wirklich zählt. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr, erbarme dich. Christe, Christe, eleison, Christus, erbarme dich. Lasten, den Hass, der uns verzehrt, so viel in unserem Leben läuft noch verkehrt. Was wir erreichen wollten, wir haben's nicht geschafft. Wir bitten dich, Herr, schenke uns dazu Kraft. Erbarme dich. Wir haben viel zu wenig nach deiner Sicht gefragt. Wir haben kaum beachtet, was dein Wort sagt. Wir bitten um Vergebung für Habgier, Lüge, Streit, dass wir so oft versagt. Und so leid. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr, erbarme dich. Christe, Christe, eleison, Christus, erbarme.
Herr, wir sehnen uns nach dir und nach deiner Gegenwart. Wir wollen lernen, was wirklich zählt. Wir bringen dir alles, was uns beschäftigt. Jeder für sich im Stillen. Und Herr, wir sagen, du bist heilig. Du bist der Herr. Du bist vollkommen gerecht und du bist vollkommen gut. Du liebst uns bedingungslos.
Verzehrendes Feuer, ewige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. gewaltige Wasser, endloses Meer, unfassbar groß bist du, Herr. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir, aus Gnade dürfen wir uns nahen. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an.
Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.
Die Herzen in Brand, fließt Gnadenstrom. Thron, aus dem Dunkel ins Licht des Gottessohns. Durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen. Prüf mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit. Auf, dann strahlt dein Bild auf unserem Antlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben. Dich widerspiegelnd erzähl unser Leben von deinem Licht. Von
Ja, Jesus Christus, strahle du in uns, strahle du mit deinem Licht in uns hinein, füll du uns ganz aus und lass du uns so wieder zu Lichtern werden. Geh mit uns jetzt in die kommende Woche, trag du uns, bewahre du uns. Und segne du uns. Und so geht hin im Segen des Herrn. Unser Herr Jesus Christus, er segne dich und er behüte dich. Er, in all seiner Liebe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich. Er bewahre dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch einen schönen Sonntag. Kommt gut nach Hause. Geht die hinteren zuerst raus, die vorderen zuletzt. Wenn ihr noch in die Bücherstube geht, bitte einzeln. Ja, ansonsten bleibt gesund.